WG mit Gott ist heute das Thema, also nicht Wege mit Gott, sondern Wohngemeinschaft mit Gott. Und das Wichtigste vorab, es geht eigentlich darum, Gott will bei den Menschen wohnen. Wer heute müde ist, kann ab jetzt schlafen, weil das ist der wichtigste Spruch schon. So, also Gott will bei den Menschen wohnen, das Wichtigste ist gesagt. Aber wer neugierig ist, darf gerne wach bleiben. Zum Einstieg möchte ich die Bibel kurz zusammenfassen. Ich weiß. Aber bevor ich ins Detail gebe, möchte ich mal einen Schritt zurückgehen und schauen, auf einen Aspekt gucken, einen Zoom machen, einen Aspekt anschauen, der mir total wichtig ist, wenn ich die Bibel als Ganzes anschaue. Und das ist so dieses Motiv, dass Gott bei den Menschen wohnen will. Ganz am Anfang in der Genesis lesen wir vom Garten Eden, wo Gott mit den Menschen in der Abendkühle, in der Kühle des Abends spazieren geht und sich austauscht, sie gemeinsam im Garten wohnen. Später das Volk Israel, mit dem Gott einen Bund schließt über Moses, ist ein Nomadenvolk. Und Gott sagt, ja, ich will in eurer Mitte wohnen, baut mir auch ein Zelt, die Stiftshütte, so eine Art Vorläufer vom Tempel. Gott zieht in sein Zelt zum Nomadenvolk. Später wird das Volk sesshaft und Gott erlaubt dann auf den zweiten Anlauf auch, dass sie ihm auch ein Haus bauen dürfen. Er hat eigentlich gesagt, ja, hey, eigentlich Zelt passt eigentlich für mich. Ihr könnt gerne in Häusern wohnen, das passt. Salomo baut ihm dann einen Tempel. Und Gott sagt, ja, ich ziehe in den Tempel ein, ins Allerheiligste und wohne auch in der Mitte, unter euch. Und zwischendrin kommen dann noch so Katastrophen wie Verschleppung durch Babylonier oder Ägypter oder durch andere Völker. Und auch in die Verschleppung geht Gott mit, weil er sagt, ich hat keinen Sinn, wenn ich jetzt hier im Tempel bleibe. So, ich will mit euch mitgehen. Also ich bin bei euch in der Verschleppung. Irgendwann wird das Volk wieder gesammelt, der Tempel wird wieder aufgebaut und dann ist eine ganze Weile Stille. Und irgendwann kommt Gott selbst zu uns in Jesus. Also da ist der Biograf von Jesus, einer der Biografen, der Evangelist Johannes, der formuliert es ja so, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Oder das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und das Wort war Gott. Also das schreibt er ganz am Anfang von seiner Biografie von Jesus so ein bisschen. Und Jesus selbst wohnte unter uns. Und selbst das hat ihm scheinbar nicht gereicht. Er will bei allen wohnen. Genau. Ich lese mal aus Johannes, wo Jesus sagt, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Also Jesus war ein Mensch, Jesus war Gott in einem selbst ausgewählten, beschränkten Rahmen. Er hat bei seinen Freunden gelebt, aber er will eigentlich bei jedem leben. Deswegen sagt er, okay, ich gehe weg. Ich schicke den Helfer, ich schicke den Heiligen Geist und das ist, was wir heute an Pfingsten feiern. Genau. Ja, soweit mal die Bibel zusammengefasst nach mir. Ein Aspekt, den ich sehr, sehr liebe an meinem Glauben. Aber ich gehe nochmal, bevor ich ins Detail gehe, nochmal einen Schritt zurück. Nochmal. Ich spüre nochmal zurück und überlege mir, okay, Gott hat schon immer den Willen gehabt, bei den Menschen zu wohnen, aber mit wem hat er denn gesprochen? Ganz am Anfang nur mit Moses. So, also als Gott sich mit Moses einen Bund geschlossen hat, hat er gesagt, ja okay, Moses, der darf zu mir in die Stiftshütte kommen, sonst eigentlich niemand, also das Allerheiligste. So, Moses war da drin, hat mit Gott gesprochen, hat dann von Gott Botschaft ans Volk weitergegeben, ist dann rausgekommen, also Moses ist der mit der Papiertüte auf dem Kopf und den Steintafeln in der Hand, in der Zeichnung. Der war in der Herrlichkeit Gottes und das muss wohl so krass gewesen sein, dass als er rausgegangen ist, dass sein Gesicht noch komplett gestrahlt hat vor der Herrlichkeit Gottes und die Leute sich die Augen zugehalten haben. Also hat er sich den Kopf irgendwie bedecken müssen, um das ein bisschen zu verschleiern, damit die Leute nicht geblendet wurden. Genau, deswegen war die Papiertüte. Genau, aber es war nur einer. Gott hat mit einer Person gesprochen. Er hat zwar auch zum Pharao gesprochen oder zum Volk oder zu den Priestern, aber das immer durch Moses. Das ging auch später so weiter. Also der Nachfolger von Moses war dann Josua. Und Josua, dem seine Nachfolger waren dann immer so die Richter, so ein Oberhaupt des Volkes, was das Wort von Gott gehört hat oder zu dem Gott gesprochen hat. Wurde dann später abgelöst durch die Könige. Und die Könige haben auch zum Teil einfach das Wort des Herrn ging an den König, ja, zum Beispiel David, der dann kein Richter mehr war, sondern ein König. Genau. Und in dieser Zeit von den ersten Königen hieß es, dass das Wort des Herrn war rar in manchen Übersetzungen. Also in dem Samuelbuch, wo uns dann von dem Anfang des Königtums erzählt wird, auch von David und Saul und Salomo, ganz am Anfang, als der Prophet Samuel, der letzte Richter, zum Eli, zu seinem Vorgänger, in den Dienst kommt, heißt es, zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Also Gott hat einfach wenig gesprochen, hat zu wenig Leuten gesprochen. Später, im Laufe der Samuelbücher und im Laufe der Geschichte, die dann weitergeht, im Laufe des Königtums, lesen wir immer wieder von Propheten, die auftreten und die das Wort Gottes verkünden. Und auch so eine gewisse politische Opposition sind. Also den Mächtigen auch sagen, hey Leute, so geht's nicht. Ihr müsst euch auch um die Armen kümmern, als Beispiel. Und dann gab es noch den Hohenpriester. Der Hohepriester, der durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste für eine ganz bestimmte Zeremonie, für ein ganz bestimmtes Opfer und da hoffen, dass er nicht draufgeht. Der Hohepriester, so habe ich es mal gehört zumindest, der hatte so Glöckchen an den Quasten, an den Beinen und ein Seil um den Fuß gewickelt. Das für den Fall, dass er in dem Heiligtum von der Herrlichkeit Gottes wortwörtlich erschlagen wird, dass man es hört und dass man ihn rausziehen kann oder dass man jemand anders hinterher schicken muss. Genau, also es war was krass Exklusives, Gott zu begegnen und Gott zu treffen und Gott reden zu hören. Und manche haben es auch nicht überlebt, angeblich. Das ist das Hörensagen. Ja. Und jetzt springe ich in den Punkt, worum es heute geht. Pfingsten. Das ist viel krasser als einmal nur ein Feiertag. Ich lese hier mal das, was Petrus zu den Leuten in Jerusalem spricht, als der Heilige Geist zu ihnen gekommen ist. Also der Geist Gottes, der vorher so exklusiv war, ist plötzlich bei den ganzen Jüngern von Jesus, die ihn empfangen haben. Und die Leute in der Umgebung haben gedacht, hey Leute, ist doch erst 9 Uhr morgens, die sind ja jetzt schon betrunken, die leiden da irgendwas. Also irgendwas muss da passiert sein, was die Aufmerksamkeit der Leute auf sie gezogen hat. Und Petrus erklärt das dann. Er sagt, nee Leute, die Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist doch erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, ich ergänze und allen dazwischen und darüber hinaus, die mir dienen, will ich in jeden Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Für jede Person, egal welchen Geschlechts, egal welchen Alters, jeder Mensch soll den Heiligen Geist empfangen. Gott will mit jedem reden, nicht mehr nur mit den Propheten. Und da sind wir jetzt im Detail. An Pfingsten feiern wir, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, als Menschen. Wenn man so will, ist das die ultimative Demokratisierung des Heiligen Geistes. Jede Person darf ihn empfangen. Nicht nur die Herrschenden. Nicht nur die Leitenden. Nicht nur die PastorInnen. Jeder. Auch du. Das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass wir mündig glauben können. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass jemand uns erklärt, was Gott will oder dass jemand uns die Bibel auslegt, sondern jeder von uns kann Offenbarung bekommen. nicht einer kann alles bekommen. Ja, Paulus schreibt da später nochmal, es ist alles irgendwie Stückwerk. Wir erkennen Stückwerk. Also jeder erkennt so ein Puzzleteil und dadurch können wir Gemeinschaft leben. Es ist eine riesengroße Demokratisierung in meinen Augen. Aber der Heilige Geist will nicht nur als Gast zu uns kommen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema WG mit Gott. Er will bei uns einziehen. Ich will nicht festlegen, wie das funktioniert. Es gibt da verschiedene Theologien, die ich in meinem Leben schon gehört habe. Aber ich glaube, es ist weniger das Wie, sondern mehr das Ob, was Gott wichtig ist. Aber überleg dir mal, wie war das bei deinem letzten Umzug? Als du in eine Wohnung eingezogen bist, war da schon alles möbliert? War da vielleicht Renovierungsbedarf? Ich stelle es mir ein bisschen so vor, dass wenn der Heilige Geist bei uns einzieht, dass es nicht so ist, wie wenn man in eine leere Wohnung einzieht, sondern mehr so, wie wenn man zu seinem Partner oder seiner Partnerin zieht. Da wohnt ja schon jemand. Du. So. Und wie das geht, kann ja ganz unterschiedlich sein. Genau, ich habe hier, Taube, Heiliger Geist, Symbol. Nächstes. Ich wollte eigentlich ein Bild im Hintergrund haben, jetzt habe ich einen Text gehabt. Geht auch. Genau. Ja, ich habe mal drei verschiedene Szenarien mitgebracht, wie das so aussehen kann, wenn jemand wo einzieht bei einem Partner, beziehungsweise wenn der Heilige Geist bei dir einzieht oder schon eingezogen ist. Vielleicht müsst ihr erstmal renovieren. Erstmal sauber machen. Der Heilige Geist zieht bei dir ein und du merkst, mein Leben ist ein Sauhaufen. Du merkst Muster oder Beziehungen, die toxisch sind. Oder Gewohnheiten, die dich kaputt machen. Vielleicht hast du auch Straftaten begangen, ich weiß es nicht. Dann zieht der Heilige Geist bei dir ein und er sagt, ich bin bei dir, komm, lass uns zusammen aufräumen. Du musst ab heute nicht mehr in einem Saustall wohnen, in dem du, wie du jetzt gerade vor dich hinsiehst, komm, ich helfe dir. Das wäre mal hier der Besen mit der Staubwolke. Aber vielleicht sieht es bei dir auch ganz anders aus. Vielleicht hast du keinen Renovierungsbedarf. Du musst keinen Renovierungsbedarf haben, damit der Heilige Geist bei dir einziehen kann. Vielleicht ist es bei dir spartanisch eingerichtet. Es fehlt so ein bisschen die Farbe. In deinem Leben fehlt ein bisschen das Leben. Dann habe ich auch für dich eine gute Nachricht. Der Heilige Geist bringt Begeisterung mit. Das liegt ja schon im Wort. Im Griechischen haben wir das Wort, also Enthusiasmus, ja, kommt vom Griechischen entheo, soweit ich mich nicht irre, was wirklich so eine mit Gott, ja, also begeistert, wirklich wortwörtlich sein kann. Lass dich begeistern. Wenn in deinem Leben Farbe fehlt, zieht der Heilige Geist bei dir ein und sagt, komm, wir schreiben eine Geschichte zusammen. Wir füllen deine leeren Wände mal gemeinsam mit Bildern, mit Erinnerungen, die wir machen. Wir bereichern dein Leben gemeinsam. Komm, wir gestalten. Und vielleicht zieht der Heilige Geist bei dir ein und es ist alles in Ordnung. Das kann auch sein. Er zieht ein, das ist der Sessel hier in der Mitte, und gesellt sich einfach zu dir. Und ihr haltet euer Leben gemeinsam im Stand. Arbeitet an Details. Pflegt das Leben. Je nachdem, was ansteht. Es gibt keine Grundvoraussetzungen wie einen Saustall oder irgendwie Sinnlosigkeit. Gott will so oder so bei dir wohnen. Es darf auch alles in Ordnung sein. Und vielleicht muss der Heilige Geist gar nicht bei dir einziehen. Vielleicht wohnt er da irgendwie schon immer. So. Oder du weißt gar nicht genau, wann der eigentlich aufgetaucht ist. Das ist genauso okay. Es geht, wie gesagt, nicht um das Wie, sondern mehr um das Ob. Vielleicht macht dir aber auch sein Einzug ein bisschen Angst. Und du sagst dir, ich will eigentlich gar nicht, dass er zu mir kommt. Ich will alleine wohnen. Wenn der bei mir einzieht, dann kann ich meine Musik nicht mehr hören. Dann läuft nur noch dieser christliche Lobpreis. Dann darf ich nur noch Abendmahl essen und statt Bildern von meinen Freunden hängen nur noch Bibelverse an der Wand. Und die einzigen, die mich besuchen, ist ein sogenannter Hauskreis. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist dir einen Stil überstülpen will. Im Gegenteil, er freut sich über die Farben, die du in deinem Leben hast. Er freut sich über die Freundschaften und über die Hobbys, die du pflegst. Er freut sich über dich und das Leben, was du hast, all das Schöne, was du pflegst und was dir wichtig ist. Er zwängt dir keinen uniformen Stil auf. Und er ist Schöpfer. Uniformität ist viel zu wenig sein Wesen. Soweit mal zum Einzug. Was passiert danach? Dann ist Wohnen. Dann ist Leben dran. Gott zieht bei uns ein. Und jetzt stell dir mal vor, Gott wohnt mit dir in einer WG. Was für eine WG könnte das sein? Wie sieht die aus? Auch hier habe ich mal 3 Skizzen dabei. Alles ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Kann auch noch eigenes sein. Ja, hier so diese 3 Zs da über dem Haus. Vielleicht ist deine WG ein bisschen eingeschlafen. Ja. Vielleicht ist es so ein bisschen Zweck-WG. Ihr wohnt nebeneinander her, jeder macht so sein Ding. Dann verabredet euch doch mal wieder. Kocht mal wieder was zusammen oder schmeißt eine WG-Party. Im Bild gesprochen. Ja. Auf den Glauben bezogen kann das was ganz Einzigartiges sein. Es kann sein, dass vielleicht ein Ruheort, den ihr euch gemeinsam nehmt. Oder eine Ruhezeit. Oder ihr sucht euch ein Thema zum in Angriff nehmen oder zum drüber nachdenken. Vielleicht hast du einen Lebensbereich, in dem du mit Gott gemeinsam wachsen willst, der ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ich bin mir sicher, Gott hat viele Ideen, aber er ist auch offen für deine. Kann natürlich auch sein, dass ihr ein total lebendiges Miteinander pflegt, ja, aber es sieht vielleicht aus wie Sau. Wir hatten vorhin das mit dem Kühlschrank, ja, vielleicht stehen im Kühlschrank Tupperdosen, wo man gar nicht mehr weiß, was war zuerst da, die Tupperdose oder der Kühlschrank, wo man sich gar nicht traut reinzugucken. Jede WG braucht früher oder später einen Putzplan. Und stell dir mal vor, Gott putzt mit. Und das, obwohl er nichts dreckig macht, behaupte ich mal. Aber wenn du Mist baust, wenn du die Tupperdose im Kühlschrank vergisst oder der Müll irgendwie sich selbst anfängt rauszubringen, dann hilft er dir beim Aufräumen. Wenn du bei Menschen um Vergebung bitten musst, dann gibt er dir die Kraft dafür. Er will bei dir sein, wenn du die Folgen deiner Fehler ausbaden musst. Aber nicht nur, wenn du die Wohnung dreckig machst, auch wenn es andere tun. Wenn jemand dir dein Herz bricht, kümmert er sich um dich. Wenn du Opfer von Gewalt geworden bist oder dich jemand betrügt, dann versorgt er deine Wunden. Er putzt für dich und mit dir das Pech weg, was andere in dein Leben kippen. Das hat er versprochen. Der Gott, der von sich selbst sagt, ich bin der Gott allen Trostes. In so einer WG braucht es auf kurz oder lang keine Geheimnisse. Der hier. Dass sich das ein bisschen in Schamensröte versteckt. Gott weiß alles. Nicht, weil er dir nachspioniert oder nach den Sprudelheften unter deinem Bett gesucht hat, sondern weil er dich kennt und weil er dich liebt. Da braucht es keine Scham mehr. Da gibt es nur noch Annahme. Bedingungslos. Egal aus welcher Schuld, egal welche Scham, egal welche Ängste deine Wohnung verschmutzen, ein Helfer ist bei dir angezogen. Das Wort Helfer taucht in der Bibel einmal auf, als Gott den Menschen schafft und dem Menschen eine Gehilfin gibt. So, wo es heißt, ja, also kurzer Exkurs, Gott am Anfang einsieht, ja, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Gehilfin machen. Ja, und dieses Wort Gehilfin ist ein bisschen mickrig übersetzt. In unserer Metapher vom Putzplan passt es witzigerweise ganz gut rein, aber es bedeutet eigentlich viel mehr. Im Hebräischen haben wir da das Wort Etzer oder so ähnlich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber das kann man auch übersetzen als Retter in letzter Sekunde. Das wird im Alten Testament ein paar Mal verwendet, meistens an Stellen, wo Gott in letzter Sekunde den Tag rettet und eingreift. Ein Etzer, ein Helfer, ist also mehr als eine Haushaltshilfe. Es ist ein mächtiger Verbündeter. Das mal nur so am Rande. Der Heilige Geist hilft dir, steht dir zur Seite und pflegt mit dir gemeinsam die Wohngemeinschaft. Soweit die zweite gute Nachricht. Ich knüpfe aber noch eine dritte gute Nachricht an. Ja. Er bleibt bei dir. Ja, jetzt haben wir das Szenario, wir sind eingezogen. Wir haben das Szenario, wir pflegen die WG. Aber wie sieht es denn dann aus in der Zukunft? Wenn sich die Dinge verändern. Was dann passiert, ist Leben. Der Heilige Geist will bei dir bleiben. Leben ist Veränderung. Vielleicht ist das Sofa, auf dem ihr heute wohnt, genau richtig. Aber in ein paar Jahren total durchgesessen oder zu klein. Dann braucht es ein neues. Schafft euch ein neues an. Oder man braucht schlichtweg andere Möbel. Es kann sein, dass dann der Gamingplatz irgendwie einen Wickeltisch weichen muss. Oder sich vor der Haustür immer mehr Fahrräder ansammeln, die immer größer werden. Ja, aus dem kleinen Porsche wird ein großer Porsche. Oder BMW in München. Ja. Es kann sein, dass die Bilder, die an der Wand hängen, immer mehr werden oder sich verändern. Aufs Leben bezogen. Dein Leben verändert sich und du veränderst dich. Wovon du heute vielleicht felsenfest überzeugt bist, ist vielleicht in 10 Jahren ein bisschen weiter weg und du hast Abstand genommen. Gott hält das aus. Was heute voll dein Ding ist, voll deine Gabe, voll deine Berufung vielleicht sogar, das ist es vielleicht nicht für immer und das ist okay. Gott hält das aus. Es hat alles seine Zeit. Und das ist nur natürlich, dass die Menschen, die du heute kennst und die du liebst, sich auch weiterentwickeln. Ich habe diese Bilder, ja, manchmal braucht es sogar vielleicht einen Umzug. Man merkt, das Haus ist zu klein, ja, Gott zieht mit um. Oder man pflegt gemeinsam den Garten und pflegt die Bäume, wie sie wachsen. Und pflegt es miteinander. Und da verändern sich Gefühle. Manche Freunde werden Eltern. Die Eltern werden älter. PartnerInnen werden manchmal Ex-PartnerInnen. Kinder werden Erwachsene und Kinder werden auch manchmal Eltern. Manche Freundinnen gehen, manche bleiben. Von vielen Menschen wirst du Abschied nehmen. Das ist die Aufgabe der Lebenden, zu trauern. Du wirst lachen, du wirst weinen, du wirst sein, du wirst scheinen, du wirst lieben, du wirst hassen, du wirst kommen, du wirst verlassen. Aus einem Lied von Super 2. Ich laufe, ich falle. Genau. Um mit den Worten von Jerry Schmidt das zu sagen. Oder um es mit den Worten von Paulus zu sagen. Wir lieben ja Paulus. Ja. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus und gibt ihm eine Aufgabe und sagt ihm, hey, dieses anvertraute, edle Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Timotheus hatte die Aufgabe, etwas zu bewahren. Das war dann seine Aufgabe, die er bekommen hat. Deine Aufgabe kann eine ganz andere sein. Vielleicht ist es renovieren. Vielleicht ist es Scham überwinden. Vielleicht ist es Farbe reinbringen. Vielleicht ist es Gemeinschaft. Vielleicht ist es pflegen. Aber der Heilige Geist, der ist der gleiche.